Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner Startup, das insbesondere mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. In der heutigen Folge geht es darum, herauszufinden, wie Unternehmen mithilfe von digitalen Zwillingen ihre Produktion AI-ready bekommen, mit KI-Prozesse optimieren und dadurch zeit- und kosteneffizienter werden können. Warum ist es so wichtig, industrielle Prozesse digital abzubilden? Was bringt es Unternehmen und wie und wo fängt man da an? Diese und weitere Fragen werden in dieser Folge angegangen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Heute geht es um einen Bereich, den wir schon einmal in einer unserer Podcast-Folgen thematisiert haben. Es geht um den Einsatz von KI in der Produktion und um die Frage, wie man es schaffen kann, die eigene Produktion AI-ready zu machen. Heute ist Tanja Schulze zu Gast. Sie ist Digitalisierungs- und KI-Expertin und hat sich als Beraterin auf Industrial Analytics, KI, IoT und Prozessoptimierung in der Fertigung spezialisiert. Hallo Tanja, ich freue mich sehr, dass du und dein kleiner niedlicher Hund heute da sein können.
Ja, hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, zu zweit sogar.
Ja, wenn man es im Hintergrund schmatzen hört, das ist auf den Hund zu schieben.
Genau.
Tanja, kurz zu deiner Vita. Du hast eigentlich ein ganz anderes Studium im Bachelor und im Master absolviert. Dein Fokus lag da eher auf Russian, Slavic und Oriental Studies. Nach deinem Studium hast du dann aber als Beraterin und im Vertrieb in verschiedenen Firmen gearbeitet. Und gerade in den vergangenen Jahren hast du dich dann in der industriellen Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz und IoT, also Internet of Things, was das heißt, da können wir gleich nochmal zu kommen, spezialisiert. Aktuell arbeitest du als Industry Business Development Lead bei Gradient. Gradient bietet digitale Zwillinge für Wärmesysteme an, wodurch diese optimiert, dekarbonisiert und transformiert werden können. Schwieriges Wort. Tanja, wie kommt es eigentlich dazu, dass du diesen Fokus auf Digitalisierung und KI in der Produktion gesetzt hast? Und vielleicht auch ganz spannend, wie kam der Wechsel zustande von Oriental und Slavic Studies zur generell IT-Digitalisierung KI? Das ist ja doch auch nochmal eine ganz andere Richtung, ne?
Genau, ja, die Frage höre ich tatsächlich öfter. Genau, ich bin jetzt seit gut 9 Jahren irgendwie im Öl und Gas, in der Energiebranche und im Engineering unterwegs und grundsätzlich ist es erstmal so ein bisschen familiär bedingt tatsächlich. Mein Vater hat über 20 Jahre lang für die Shell gearbeitet. Ich bin in einem sehr öl- und gaslastigen Umfeld aufgewachsen sozusagen. Und irgendwie hat mich das immer fasziniert und mir war klar, im Studium möchte ich irgendwas Internationales studieren und hatte Russisch auch schon in der Schule, von da hat das für mich eigentlich gepasst. Ich habe das dann auch so mit so Cross-Marketing, Cross-Culture-Marketing kombiniert und irgendwelchen BWL-Kursen und das war so ein bisschen der Background, um das so ein bisschen zu verwirtschaftlichen, sage ich jetzt mal. Und genau, bin dann in der Strategieberatung gelandet, tatsächlich in einer sehr, wie man so schön sagt, Boutique-Strategie-Beratung, wo wir uns sehr darauf spezialisiert haben, Firmen im Öl und Gas, Energie, aber auch Engineering sozusagen zu helfen, zu internationalisieren und da halt neue Geschäftsfelder auch zu aufzubauen. Und da waren die Themen tatsächlich von vornherein halt sehr IoT-lastig, Industrie 4.0-lastig. Einige Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Startups, waren auch im Predictive Maintenance-Bereich sozusagen schon unterwegs. Und irgendwie bin ich dann so vor meiner letzten Position bei Industrial Analytics wieder in den Bereich Predictive Maintenance stark gewechselt. Und mich hat das immer fasziniert, diese Branche sozusagen zu digitalisieren und vor allem nachhaltiger zu machen. Und ich glaube, da liegt halt ganz, ganz viel Potenzial drin, das zu machen. Genau, und deswegen bin ich da so am Ende gelandet und es macht mir mega viel Spaß, jetzt auch gerade mit den KI-Themen. Es gibt so viele neue Herausforderungen und ich glaube, es gibt viele tolle Lösungen auf dem Markt und viel Wissen, was man weitertragen kann.
Diese Folge wird sich nun jetzt sehr stark auf digitale Zwillinge, auch gerade im Bereich von Wärmesystemen konzentrieren, gerade auch in der Industrie, in industrieller Anwendung. Kannst du vielleicht in dem Zuge mal ganz kurz erklären, was du bzw. was Gradient eigentlich macht?
Bei Gradient bauen wir digitale Zwillinge, um nachher Fernwärmenetze oder auch industrielle Dampfnetze abbilden zu können. Das heißt, wir bauen die Netze 1:1 nach anhand ihrer physikalischen Begebenheiten und können dann nachher sozusagen die Verteilung innerhalb des Netzes optimieren. Wir können feststellen, ob es gewisse Bottlenecks gibt. Wir können feststellen, in welche Richtung geht denn das jetzt eigentlich? Der Dampf, nimmt es die richtige Route, so wie wir es eigentlich gedacht haben? Oder ist es dann in echt dann doch nochmal anders? Und das hilft dann dem Betreiber nachher, sozusagen die Netze besser operativ zu benutzen. Ne? Also es geht eigentlich am Ende des Tages darum, was ist mein bester operativer Betriebspunkt und wie kann ich den erreichen. Und nachher im Prinzip auch ein Forecasting betreiben, um dann auch für die nächsten paar Tage die Anlage vernünftig einstellen zu können.
Absolut, absolut. Jetzt hast du schon so ein paar Buzzwords genannt. Also ich glaube, den meisten ist Digitalisierung 4.0 noch ein Begriff, aber gerade so das ganze Thema Internet of Things, digitaler Zwilling. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, worum es dabei geht? Was ist das? Wozu nutzt man das?
Genau, Industrie 4.0 heißt ja nichts für anderes oder auch IoT, Internet of Things, dass man am Ende des Tages die Dinge miteinander vernetzt. Das ist sozusagen die neue Revolution. Mittlerweile spricht man auch schon von Industrie 5.0. Da ist dann schon wieder so ein bisschen die Frage, ob der Begriff sich durchsetzen wird. Aber tatsächlich geht es erstmal darum, um die reine Vernetzung, ne? Maschinen intelligenter zu machen und die Sensoren vor allem intelligenter zu machen. Ja, ich sage jetzt mal so, in den letzten 2 Jahren oder hatten wir ja den krassen KI-Boom, den gab es auch schon vorher. Wir sehen jetzt halt immer mehr Lösungen am Markt, die entweder KI-fähig sind oder einen digitalen Zwilling abbilden. Das heißt, wir bilden die Anlage in irgendeiner Form physikalisch nach. Da gibt es auch verschiedenste Definitionen auf dem Markt. Deswegen ist dann der Begriff Buzzwording wirklich sehr, sehr gut passt. Ich war irgendwann mal in einem Webinar von einem großen Hersteller vor ein paar Jahren, wo es dann hieß, der digitale Zwilling, it's magic. Und das Webinar war voller Buzzwords und sehr viel Marketing-Sprech, ohne wirklich konkret zu werden. Und am Ende des Tages war es im Prinzip eigentlich, dass sie die Anlage 3D-mäßig nachgebaut haben und einfach nur die digitalen Dokumente an die jeweiligen Anlagen gehängt haben. Aber auch das ist ein digitaler Zwilling. Ne? Also es gibt verschiedenste Versionen in den Unternehmen, wo ich jetzt bin und auch in dem Unternehmen, wo ich vorher war, geht es in erster Linie darum, die Anlage physikalisch nachzumodulieren. Das heißt, wirklich alle Anlagenteile mit in Betracht zu ziehen. Dazu nehmen wir halt die Zeichnungen der Anlagen und bilden dann nachher einfach die Sensordaten damit ab, um optimieren zu können.
Okay, also nehme ich da auch so ein bisschen von mit. Es gibt viele Buzzwords, viele haben aber auch irgendwie eine gewisse Berechtigung. Generell, was beobachtest du denn, was so generell die Produktionslandschaft angeht? Also wir haben ja auch viel mit produzierenden Industrien zu tun. Was wir viel beobachten, ist von unserer Seite einfach, dass da noch sehr viel mit Papier am Ende abläuft und sehr viel Excel-basiert, gerne auch mal Sachen überschrieben werden. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Wie ist so deine Einschätzung? Wie nimmst du das wahr?
Genau, also das ist so, glaube ich, mit einer der größten Herausforderungen, die Sachen vernünftig zu digitalisieren oder auch Lösungen zu finden, die das vernünftiger umsetzen als die aktuellen. Ne? Also die Frage ist ja mal, welchen Trade-off mache ich, wenn ich eine neue Lösung implementiere? Und kann ich vor allem meine Mitarbeiter auch nachher mitziehen, die dann nachher zu benutzen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Unternehmen. Grundsätzlich ist es so, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Chemie- und Prozessindustrie, in der ich ja auch viel arbeite, uns angucken, Automation ist auch ein alter Hut für die. Ne? Also wenn man jetzt mit so einem normalen Anlageningenieur spricht oder mit Ingenieuren aus der Branche, dann sagen die so, naja, ist ja alles Automation, Regression 2.0 und da haben sie auch alle nicht Unrecht. Ne? Also es ist nicht so, dass nicht digitalisiert wird, aber die Frage ist halt immer, inwiefern helfen neue Lösungen den Leuten am Markt. Und das größte Problem ist natürlich, die größte Herausforderung ist sozusagen eigentlich eher dieses Zusammenspiel aus Datenkonnektivität. Wie kann ich mehr aus meinen Daten ziehen? Welchen Mehrwert kann ich ziehen? und wie ganz funktioniert das Ganze interoperabel, ne? Und das sind eigentlich eher so die Problematiken, die wir da sehen. Wir befinden uns in der Regel vor allem in Deutschland in Brownfield-Anlagen, in sogenannten Brownfield-Anlagen, das heißt in bestehenden Anlagen. Und diese Bestandsanlagen haben natürlich alle ihre gewachsenen Lösungen und in der Vergangenheit haben wir vor allem sehr viel Insellösungen gesehen, ne? Und das ist eigentlich gerade eher so die Herausforderung, wie schafft man das jetzt, die Sachen vernünftig zu vernetzen und dann nachher auch wirklich Mehrwerte zu generieren daraus, ne? Ich habe recherchiere auch gerade für so einen Buchartikel, den ich schreibe und bin über eine Studie von Rockwell Automation gestoßen und es ist jetzt eher so im Manufacturing-Bereich, eher für Halbleiter und Automotive. Aber da kam zum Beispiel aus der Studie heraus, dass Firmen, die so ungefähr 500 Millionen Umsatz machen, ungefähr 38% ihre Daten tatsächlich effektiv nutzen, um bei mehr als 30 Milliarden Umsatz nutzen 51% der Unternehmen die Daten effektiv. Und das sagt ja schon einiges, ne? Wir reden ja auch vom Automotive-Bereich, der schon seit Jahren als super automatisiert gilt. Und trotzdem werden die Daten nicht vernünftig ausgewertet. Und das ist halt wirklich das Problem, ne? Diese alten bestehenden Systeme entweder zu befähigen, dass sie solche Dinge können, oder auszutauschen. Dann hat man wieder den Trade-off, ne? Was ist mein Return of Investment? Aber nachher wirklich die Daten cross-disziplinär austauschen, also auswerten zu können. Und das ist es so ein bisschen. Und das sehen wir halt jetzt auch, wenn wir uns Dampfnetze angucken. Die Herausforderung ist, wir haben zum Beispiel ungemessene Messstellen, Falschkalibrierung und müssen am Ende irgendwie mit wenigen Daten herausfinden, wie ist eigentlich die Balance innerhalb meines Dampfnetzes. Und das ist gar nicht so einfach in der Regel.
Ja, ganz viele Gedanken dazu. Ich stelle mir das wirklich auch sehr schwierig vor. Ich meine, du hast bestehende Anlagen, die kann man sicherlich irgendwie mit Sensorik ausstatten. Gleichzeitig will man dann irgendwie anfangen, gerade auch du bei Gradient, ne, einen digitalen Zwilling im Endeffekt zu erstellen. Aber wie geht das, wenn viele Sachen doch noch nicht datentechnisch so verfügbar sind? Oder generell vielleicht auch mal so gefragt, wie kann ich überhaupt erste Schritte gehen? Jetzt gibt es so viele, wir haben schon drüber geredet, Buzzwords. Wo fange ich da an? Wie lege ich los? Gerade wenn ich sehe, ich habe super viele Insellösungen, dann sehe ich, okay, ich muss vielleicht Sensorik anbringen, aber gewisse Sachen habe ich schon digital. Also es gibt ja gefühlt erstmal 1000 Baustellen, wo man eigentlich alle gleichzeitig angehen könnte. Wie fängt man da richtig an?
Genau, also es ist natürlich, würde ich sagen, jetzt kein einfacher Prozess. Es ist ein mehrstufiger Prozess, definitiv. Grundsätzlich muss erstmal ein Eigeninteresse der Firma bestehen, ne? Und tatsächlich eine Unternehmensstrategie, die das befähigt. Sonst nützen uns alle Initiativen irgendwie nichts. Also wir haben auch einige Sachen mitgemacht, wo dann eigentlich klar war, schnell, ja okay, das passt aber gar nicht in die Gesamtunternehmensstrategie. Und das ist immer ganz, ganz fatal, wenn man das sehr, sehr spät mitbekommt. Das heißt, gerade wenn wir jetzt über industrielle Anlagen reden, dann geht es da vor allem darum, wie möchte ich meine Produktion zukünftig gestalten, wie möchte ich meine Wartung zukünftig gestalten und welche Tools helfen mir dabei. Und das sind natürlich ganz vielfältige Themen, die dann aufkommen, weil Anlagen extrem komplex sind und solche Dinge. Und naja, was wir halt sehen, ist also einerseits natürlich irgendwie diese strategische Entscheidung, die man da treffen muss. Da muss man die entsprechenden Ressourcen einplanen. Und davon rede ich jetzt nicht nur über Geld, sondern es muss genauso die Timeline irgendwie stehen, genauso müssen aber auch Leute bestimmt werden, die das dann nachher umsetzen. Und da dann auch das richtige Personal zu haben, ist auch nicht immer so trivial, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es meistens ganz toll, wenn Unternehmen schon Innovationsmanager haben, die genau solche Dinge halt eben managen sollen, die Themen erfassen sollen. Und das Wichtigste überhaupt, wenn wir jetzt darüber reden, welche Schritte kann ich gehen, ich muss mir erstmal klar sein, welche Use Cases habe ich denn eigentlich und wie kann ich die digitalisieren? Haben wir auch schon erlebt, ne? Also gab es einen Use Case und dann stellt sie sich ja nachher raus, die Pumpen gab es gar nicht und das sind dann ganz, ganz fatale Dinge. Aber ja, man sollte sich dann irgendwie schon klar sein, okay, welche Ziele habe ich, welches Erwartungsmanagement kann ich da betreiben? Und wenn wir jetzt konkret über Daten reden, dann geht es natürlich erstmal darum, eine vernünftige Datenbasis zu haben, ne? Überhaupt mal Daten abzuspeichern oder auch die gewisse Datenqualität festzustellen, ob man die denn hat, denn manchmal ist das dann doch nicht immer der Fall. Und grundsätzlich ansonsten kann man sich sehr, sehr gut, glaube ich, auch dran langhangeln, was viele Organisationen sozusagen machen. Ne? Der Bitkom, der ZVI, die geben oder die Namur geben alle Empfehlungen raus, wie man damit umgehen kann, welche Dinge es dazu notwendig sind. Und die können natürlich auch dementsprechend weiterhelfen, ne? Um da vernünftige Modelle aufzubauen. Ansonsten grundsätzlich einfach an normalen Standards orientieren. Ne? Das ist immer, glaube ich, ist eine gute Guideline für den ersten Moment.
Okay, also ich halte fest, grundsätzlich erstmal eine Bestandsaufnahme, schauen, wie schaut es mit der Datenqualität aus, speichere ich überhaupt Daten, werden Daten überschrieben, das ist dann alles auch schon mal sehr, sehr sinnvoll und hilfreich, sich generell Informationen einsammeln und dann auch einfach Leute zu haben, die sich um diese Themen kümmern können, ne? Wie kann ich denn überhaupt Maschinen und Anlagen überwachen? Du hattest gesagt, Sensorik, Tools. Vielleicht kannst du ein bisschen Einblicke dazu geben.
Genau, also grundsätzlich, wie kann ich Anlagen oder auch Prozesse in Anlagen monitoren? Also im Prinzip machen wir ja nichts anderes als nachher erstmal ein normales Monitoring, Condition-Based Monitoring. Einfach erstmal den Anlagenzustand abzubilden. Dazu braucht es natürlich einerseits die Daten der Anlage selbst. Das heißt, wir nehmen in der Regel die Daten aus der Prozesssteuerung oder aus dem SCADA-System, je nachdem, was es da gibt. Man kann natürlich auch weitere Sensoren einbauen. Dann haben wir uns natürlich darauf jetzt spezialisiert, auch sehr tiefgreifende Algorithmen zu schreiben. Das heißt, wir benutzen auch physikalische Modelle. Das hat einfach den Vorteil bei den Anlagen, dass wir einfach tiefgreifendere Insights aus den Anlagen rauskriegen, indem wir halt Korrelationen innerhalb der Anlage überhaupt feststellen können und auch das dynamische Verhalten damit abbilden können. Das heißt, wir reden hier von sogenannten Hybridmodellen. Es ist eine Kombination aus Machine Learning, manchmal auch KI und physikalischen Modellen, die wir da nehmen. Und dazu nehmen wir dann halt die Anlagendaten, Zeichnungen der Anlage selbst, sogenannte PNIDs oder auch PFDs, also im Prinzip die Instrumentation und wie der Flow innerhalb der Anlage selber ist. Die brauchen wir da. Manchmal brauchen wir noch Wetterdaten oder andere Daten wie die Geodaten. Gerade jetzt, wenn es um die Dampfnetze geht, ist es halt auch sehr, sehr wichtig, wie verläuft das Netz genau. Und solche Dinge braucht man da, um solche Modellierungen machen zu können. Und dann kann man damit natürlich nachher optimieren, Predictive Maintenance betreiben. Der Vorteil gegenüber statistischen Modellen ist grundsätzlich einfach, dass wir mehr machen können als eine reine Grenzwertüberwachung. Mit reinem Machine Learning schaffen wir es halt nicht, das dynamische Verhalten der Anlage abzubilden und wir schaffen damit auch keine Validierung. Das ist so ein bisschen die Krux und in der Regel brauchen wir auch extrem viel Trainingsdaten, auch wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, wollen wir vielleicht ein Large Language Model trainieren? Ja, das kann man machen, aber da muss man dem auch erst die Physik beibringen. Ich brauche extrem viele Datenpunkte, mehr als ich wahrscheinlich mit einem hybriden Modell bräuchte, wo ich halt sage, okay, ich will jetzt von Anfang an den Effizienzgrad ausrechnen oder kalkulieren oder analysieren, dann brauche ich vielleicht statt 200 Datenpunkten nur 20. Also warum soll ich jetzt diesen Trainingsaufwand betreiben? Plus ich habe dann immer noch keine Validierung innerhalb des Large Language Models. Das wäre dann auch nochmal so eine Frage, wie schafft man es dann, die Validierung dieser Daten hinzubekommen? Und das ist halt der Vorteil an so einem hybriden Modell am Ende des Tages, dass wir halt die Anlage 1:1 einmal abbilden können, wie sie sich halt wirklich physikalisch verhält.
Im Digital Spelling.
Ja, genau.
Mal aber blöd gefragt, das klingt für mich super spannend. Ich bin total fasziniert, ich liebe diese Themen. Ich finde das so sinnvoll und wahnsinnig wichtig. Jetzt gibt es mit Sicherheit auch Leute, die sagen, klingt alles richtig anstrengend, weil ich mir dieses Wissen erarbeiten muss, eine Bestandsaufnahme. Läuft ja auch gut, wie es aktuell läuft. Ich mache meine Produktion so und das funktioniert ja alles. Warum sollte ich als Produktionsleiterin, als Unternehmerin überhaupt da rein investieren? Also was geht mich das an? Was bringt mir das?
Genau, also das Problem ist halt meistens, dass es gar nicht so tolle Lösungen am Markt gibt oder halt Lösungen, die nicht mehr so up-to-date sind. Das könnte man vielleicht eher noch behaupten. Grundsätzlich ist es so, in der Prozesssteuerung habe ich natürlich nur meine Prozessdaten und da auch nur die notwendigsten Daten drin. Das heißt, wenn ich weitere Daten fürs Monitoring haben möchte, ist auch so eine Empfehlung der NAMUR zum Beispiel, dann macht man das separat, dann setzt man die nicht mehr in das Prozessleitsystem. Das ist einerseits sehr teuer, zweitens kann es auch so ein bisschen, also führt einfach zu weiteren Themenpunkt. Und wenn ich halt nur so eine Vibration so ein bisschen mit überwachen will, dann lohnt es sich halt nicht immer, das direkt mit einzuspeisen. Und die Prozessleitsysteme haben halt dann nur so eine gewisse Datenbasis. Das heißt, ich kann gar nicht immer alle Daten so vernünftig kontrollieren, wie ich das möchte. Zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt Dampfnetze angucken, dann hatten wir jetzt Kunden, die zum Beispiel, die haben Nutzer, die sie nicht messen oder keine Messdaten davon vorliegen haben. Und dann ist halt die Problematik, okay, wie komme ich jetzt an diese Datenbasis? Oder ich habe Leute, die auch noch zusätzlich in das Netz mit einspeisen. Wie kalkuliere ich jetzt diesen Mehraufwand, den ich jetzt habe sozusagen im System selbst? Ne? Wie kann ich jetzt, ich habe ja jetzt plötzlich mehr im Netz, mehr Dampf im Netz. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Und zwar zeitnah. Und das ist so ein bisschen die Krux der Prozessleitsysteme. Die tun nämlich nur eins, sie tun Steuern. Sie steuern, aber sie optimieren halt nicht. Und deswegen hat man in der Regel ein Monitoring-System, was dann genau darauf ausgerichtet ist, solche Optimierungspotenziale aufzudecken. Und das wird dann halt schwierig, wenn ich keine Datenlage über ungemessene Nutzer zum Beispiel habe. Und da ist dann wieder der Vorteil von diesen hybriden Modellen, dass wir halt weitere Sensordaten kalkulieren können und das sogar ziemlich genau, je nach Bedarf. Man kann das relativ gut modellieren. Das ist manchmal natürlich ein großer Iterationsprozess und da bedarf viel Erfahrung. Aber solche Nutzer können halt gemessen werden oder wir konnten auch schon feststellen, okay, der Flowmeter, mit dem ihr die Abrechnung macht, ist falsch kalkuliert. Und damit hat man natürlich auch ein riesen Einsparpotenzial allein schon kostentechnisch.
Okay, heißt also gerade, worauf sich ja Gradient konzentriert, gerade im Bereich Wärmesystem, das war jetzt ja auch doch ein sehr spezifisches Beispiel dafür. Vom Prinzip her lässt sich das aber dann einfach auf auch andere Produktionen, auf andere Bereiche übertragen, wie einfach auch so ein digitaler Zwilling, beziehungsweise du hattest Hybridmodelle angesprochen, wie das alles im Endeffekt dazu beitragen kann, dass
genau,
also Sachen effizienter gestaltet werden. Ne?
Genau, also wenn wir uns angucken, bei Predictive Maintenance ist es ähnlich. Die Firma vorher hat auch hybride Modelle benutzt. Da haben wir zum Beispiel sehr häufig Schwingungssensorik nachgerüstet. Es hat den Vorteil, in den Schwingungen sehe ich halt schneller, ob etwas degradiert und ob sich Themen wie Probleme da anbahnen, ne? Ob mein Lager kaputt geht, ja oder nein. Und wenn ich natürlich, aber auch das muss ich vernünftig auswerten am Ende des Tages und kann dann damit halt wirklich sagen, okay, das Teil wechsle ich jetzt früher aus oder nein, ich kann, da war halt immer der Vorteil, einfach grundsätzlich auch Wartungszyklen zu flexibilisieren. Vielleicht kann ich die Anlage ja auch noch 1-2 Jahre länger betreiben, bevor ich meinen Generalwartungszyklus mache. Und solche Themen hat man dann da, ne? Und oder kann ich vielleicht wirklich jetzt feststellen, was die Ursache von meinen Ausfällen ist. Also wir hatten zum Beispiel eine Kaffeeanlage und da will man dann halt zum Beispiel wissen, wann verstaubt der Motor und die Anlage schaltet sich ab. Punkt. So, und das will man natürlich rechtzeitig vordetektieren, bevor man das machen muss.
Wie reagiert ihr denn auf Also was wir durchaus häufig vorstellen, ist gerade auch beim Thema Predictive Maintenance, da sagen dann viele, wir wissen nicht, wie wir die Kosten abdecken können, weil an den Endnutzer, an die Endnutzerinnen kann man das schlecht weitergeben. Gleichzeitig wollen die Unternehmen das haben. Wie reagiert ihr auf, also erstens begegnen euch solche Einwände oder eher nicht, sodass Leute sagen, ergibt total viel Sinn, habe ich verstanden, möchte ich auf jeden Fall haben.
Ja, ich glaube, es kommt halt drauf an, mit wem spricht man da gerade, ne? Also jetzt bei dem Predictive Maintenance-Themen, wo wir wirklich Maschinen überwacht haben, war das jetzt nicht der Fall, weil wir einfach mit dem Endbetreiber gearbeitet haben. Von dem her war es klar, ne? Du willst halt die Downtime vermeiden. Ist extrem kostenintensiv, besonders in der Raffinerie sind das gleich mehrere Millionen am Tag, wenn das Ding da steht. Deswegen ist es eigentlich, ist der Use Case klar, ne? Also da geht es vor allem um den Ausfall der großen Maschinen, die dann urplötzlich unerwartet ausfallen. Und natürlich aber auch um die Wartungszyklen zu flexibilisieren. Bei den Dampfnetzen ist es ein bisschen anders. Da willst du halt vor allem eher so Bottlenecks feststellen, ne? Und willst halt wissen, wann, also man nennt das Venting auf Englisch, das heißt im Prinzip, wann muss ich wirklich Dampf ablassen aus der Pipeline selbst und wie kann ich sozusagen diese Imbalancen da feststellen, ne? Und das ist dann auch schon nochmal ein schwieriges Ding. Vor allem, wenn wir jetzt noch sagen, wenn wir jetzt zusätzlich noch irgendwie den Zustand des Rohrs selbst feststellen wollen, ne, da braucht es dann schon wieder ganz andere Sensoren. Und auch je nachdem, was dann da durchgeht, kann ja auch mal ein Gasnetz sein, dann braucht es auch ganz andere Messgeräte da.
Wir hatten im Vorgespräch das ganze Thema auch noch ein bisschen größer gedacht. Wir haben auch über das ganze Thema Fernwärme geredet und sind da eigentlich in eine ganz spannende Diskussion geraten. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, nämlich inwieweit man eigentlich das Sammeln von Daten, das Anbringen von Sensorik, das Aufbauen eines digitalen Zwillings, inwieweit man das überhaupt auch im Bereich der Fernwärme gerade auch als kritische Infrastruktur nutzen kann.
Genau, also grundsätzlich ist es so, wir können es in zweierlei Dingen benutzen. Einerseits wirklich die Verteilung bis zum Endnutzer zu garantieren, dass er auch das bekommt, was er vertraglich zugestimmt bekommen hat. Das ist natürlich die eine Sache und da gehen wir dann wieder auf dieses Venting-Thema. Man möchte halt wirklich vermeiden, Dampf aus dem Netz zu lassen, weil es extrem kostenintensiv ist und natürlich auch nicht nachhaltig, ne? Weil am Ende des Tages ist es einfach so, wir haben Energie, die nicht genutzt wird und das möchte man natürlich eigentlich möglichst vermeiden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, genauso wie die korrekte Abrechnung. Solche Themen und wie gehe ich überhaupt mit der Verteilung in meinem Netz um, wenn ich jetzt plötzlich mehr von der Produktionsanlage bekomme, die vielleicht eine Keramikproduktion ist und ihre Abwärme dann da einfach reinspeist. Solche Themen hat man und das ist dann in industriellen Dampfnetzen ähnlich. Je nach Lage kann das so sein, dass wenn da mehrere Unternehmen zusammenhängen in einem Netz, dann hat man natürlich die gleiche Ausgangslage, bloß mit anderen, sei jetzt mal Materialien, ne? Andere Gasform sozusagen. Aber genau, wir können auch, und das ist, glaube ich, das ganz Schöne daran, nicht nur den Ist-Zustand abbilden und auch ein bisschen Produktionsplanung machen, indem wir halt die Wetterdaten mit einbeziehen und sagen können, okay, so sieht die Wetterlage in den nächsten Tagen aus, so solltest du deine Anlage fahren, hier solltest du vielleicht noch Erzeuger mit hinzuschalten. Also auch wirklich die Verteilung, wie erzeuge ich, ist auch eine wichtige Fragestellung an der Stelle oder wie kann ich auch ins Stromnetz vielleicht verkaufen. Also hier Themen, wie kann ich Trading betreiben. Aber das Schöne ist halt auch, wir können auch Zukunftsszenarien abbilden, ne? Und auch wir reden jetzt davon, dass die Dampfnetze sich transformieren in den nächsten Jahren. Das heißt, neue Energieträger kommen rein. Wir haben Hydrogen, wir haben aber in erster Linie Wind, die mit eingespeist wird und all solche Themen. Wie gehe ich mit solchen Themen um, wenn neue Energieträger hinzukommen? Das ist ja auch so ein bisschen Teil von Flexibilisieren, ne? Also wir reden immer von flexiblen Anlagen und die wenigsten wissen, worum es geht. Es geht nicht nur darum, im Moment zu reagieren, sondern wirklich den optimalen Betriebspunkt zu finden, aber auch wirklich flexibler zu sein, in wie ich meine Energieträger nutze und meine Energieflüsse. Und gerade wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Netz elektrifizieren zum Beispiel, ich möchte einen E-Boiler einbauen oder ich möchte vielleicht einen Buffer hinzufügen, dann stellt sich gerade bei den Dampfnetzen und bei den Fernwärmenetzen ganz groß die Frage, kann ich mein Netz dann noch sicher betreiben? Macht es überhaupt Sinn, den genau da zu platzieren? Muss ich vielleicht meine Pipeline verändern, all solche Themen. Ist denn das überhaupt wirklich effizienter, wenn ich das da einbaue? Und das kann man zum Beispiel dann auch mit so einem digitalen Zwilling nachher simulieren. Und da hat man halt so ein bisschen den Vorteil, weil andere Lösungen zum Beispiel nur offline funktionieren. Das heißt, sie sind dann auch nicht richtig kalibriert. Das heißt, ich habe halt den sozusagen Ist-Zustand meiner Anlage, kann aber auch weiter simulieren in die Zukunft. Genau, das sind da solche Themen, die wir vor allem auch in der Fernwärme sehen, die da ganz groß auf uns zukommen.
Ja, sehr spannend. Das ist ja auf jeden Fall auch ein Trend, der zunimmt, wie du schon meintest, ne? Das ist etwas, was du beobachten kannst. Kannst du andere Trends beobachten?
Genau, also die Trends, die wir vor allem sehen, ist das Thema Interoperabilität, dass die Sachen besser miteinander connected sind. Das hatten wir ja vorhin auch angesprochen, warum das total Sinn macht. Aber auch das Thema Standardisierung, ne? Offene Schnittstellen zu benutzen. Wie gesagt, früher hatten wir sehr viele Insellösungen. Einige Anbieter hatten auch eigene Protokolle, die sie dann geschrieben haben. Und das ist natürlich nicht besonders hilfreich, wenn man die dann auch alle warten muss. Und deswegen, ich denke, das Thema Standardisierung ist halt ganz, ganz wichtig. Und da sehen wir auch einige Initiativen, die sich da durchaus gut engagieren. Ich meine, wir haben Gaia-X gehabt, wir haben Industrie 4.0 ist ja auch eine eigene Initiative für sich, aber auch Manufacturing X ist so eine Initiative oder auch die DEXPI, die sich dafür einsetzt, dass Datenkommunikation standardisiert wird für die PIN-IDs, weil die am Ende des Tages dann doch sozusagen von den Anlagenbauern, den Betreibern und dann wieder Serviceanbietern wie uns benutzt wird. Das sind natürlich ganz starke Themen, die wir da haben. Ich denke, in den letzten 2, 3 Jahren ist ganz klar geworden, das Thema Energiemanagement wird immer mehr gefördert. Und ist halt enorm wichtig, nicht nur aufgrund der Energiewende, sondern auch einfach eine Bilanzierung machen zu können. Und ich denke, da sehen wir auch in Zukunft, werden wir da mehr sehen, dass es auch in Richtung KI-gesteuertes Energiemanagement geht. Ansonsten haben wir natürlich Themen wie Gen-AI ist gerade ganz groß im Kommen. Wer jetzt gerade auf der Hannover Messe war, der ist ja nicht dran vorbeigekommen. Aber da sieht man auch so ein bisschen, finde ich, die Krux an den aktuellen Entwicklungen. Es wird ganz, ganz viel versprochen und manchmal fehlt mir so ein bisschen die Einordnung. Also das sieht man auch in einigen Studien, da geht es dann erst um künstliche Intelligenz, dann macht die Studie plötzlich den Einschwenker, ist nur Gen-AI gemeint, aber Gen-AI kann ja jetzt auch nicht alle Use Cases abbilden. KI-Modelle sind für einen speziellen Zweck in der Regel gebaut und genau für diesen Use Case ausgelegt. Und ja, man kann die kombinieren und dann sind die auch richtig toll, wenn man die kombinieren kann. Aber es ist nicht so, dass wir eine Lösung auf dem Markt haben, die ein Allheilmittel ist, ne? Und da wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren die Spreu vom Weizen trennen, dass man einerseits selber bestimmt hat, okay, für diesen Use Case ist dieses KI-Modell total geeignet und für das überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass wir das halt auch wirklich als Trend sehen, dass wir die Mitarbeiter mehr befähigen, genau diese KI-Kompetenzen oder Digitalisierungskompetenzen aufzubauen. Weil das ist tatsächlich eins der größten Themen auf dem Markt. Ne? Wenn wir jetzt die Frage stellen, warum funktioniert denn das nicht? Ist tatsächlich aktuell, und die DENA hatte da jetzt auch gerade so eine Studie gemacht zu, das größte Thema, das fehlende Wissen, dass man sich nicht damit beschäftigt oder noch keine Unternehmensstrategie dazu erarbeitet hat, aber irgendwo auch anwenden möchte in den nächsten 5 Jahren. Und da war ein ganz schönes Interview von Henrik Hahn im Cem-Manager im April. Und er meinte halt auch so im Prinzip, diese Datenlandschaft zu bewältigen und diese Technologielandschaft zu bewältigen, ist eine Aufgabe von jedem Mitarbeiter, nicht von jedem Unternehmen, von jedem Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter dazu befähigen, das tun zu können, ist extrem wichtig. Und deswegen haben die zum Beispiel so Förderprogramme bei sich aufgesetzt. Und das finde ich total klasse. Also dieses Interview ist total lesenswert, meiner Meinung nach. Das finde ich, ist da ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ansonsten sehen wir natürlich, dass Wireless-Sensoren immer wichtiger werden, 5G-Netze, um das nachher auch abdecken zu können. Also ich denke, die Trends sind da ja seit 10 Jahren, seit Industrie 4.0 auch so ein bisschen bekannt. Es kommen neue hinzu, aber grundsätzlich ist es so, dass da noch ein weiter Weg an einigen Stellen zu gehen ist, aber auch schon viel gemacht wird.
Ich wollte gerade fragen, mal sehen, also glaubst du, wir schaffen das? Also in Skandinavien nutzen bereits 70% der Unternehmen KI-Lösungen. Ich habe gerade nicht die Zahlen parat, aber ich denke, das ist deutlich mehr als in Deutschland. Wie lange glaubst du, wird es dauern, bis wir die 70% erreicht haben?
Ja, gute Frage. Also ich kann es dir auch nicht genau sagen, wenn wir uns jetzt angucken, Industrie 4.0 gibt es jetzt seit 10 Jahren auf dem Markt, den Begriff. Und der Bitkom hatte jetzt 2021 schon ein Positionspapier zu dem Thema rausgebracht. Und in diesem Positionspapier sagen 66 Unternehmen innerhalb der Industrie, dass sie sich als Nachzügler bezeichnen würden, nach 10 Jahren. Deswegen denke ich, also wenn wir jetzt nur über das Thema KI reden, dann auf jeden Fall, ja, es wird sich viel in den nächsten 5 Jahren tun, aber es wird wahrscheinlich dann auch eher 10 Jahre dauern, ne? Und die Frage ist halt, finde ich eher, warum ist das so, ne? Und die Themen haben sich auch seit Anfang an nicht so wirklich geändert. Es ist nach wie vor, wie stelle ich sicher, dass meine Daten sicher sind, ne? Welche Bürokratiehürden gibt es? Welche Programme gibt es denn überhaupt zur Förderung? Und da, wenn man auf den Markt guckt, finde ich, gibt es eigentlich gar nicht so viel, wie man denken könnte, dass es geben sollte. Es ist irgendwie einfacher, 20 Programme für eine Wallbox zu Hause zu finden, um sein Elektroauto zu laden. Und für KI-Beratung gibt es wenig oder Transformationsberatung. Und das steht ja auch alles in diesem Positionspapier drin, ne? Die ganzen Forderungen, warum oder was man da machen sollte. Und wir haben es ja, glaube ich, auch in der Corona-Pandemie gesehen, wie schlecht Deutschland doch im Digitalisierungsbereich grundsätzlich aufgestellt ist, ne? Also ich denke, das ist halt auch ein Thema, was von der Bundesregierung auch in Angriff genommen werden muss, es von sich aus heraus auch zu machen. Ich meine, Estland ist da ja der Vorreiter bei vielen Sachen, ne? Also da ist ja alles digitalisiert. Das kann sich ja gar keiner vorstellen, dass man da noch ein Papier ausfüllen muss. Und das ist, finde ich, dann schon eher so die Krux. Also woran scheitert es denn jetzt? Und hilft uns manchmal auch der Föderalismus? Kann man ja auch mal fragen. Ich glaube manchmal nicht. Er hat seine Berechtigung, aber ob er hilfreich ist zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ja, um jetzt vielleicht nochmal mit was Positivem abzuschließen. Ich glaube, wir sehen gerade eine ganz tolle Bewegung. Viele Leute sind extrem interessiert an dem Thema KI, Digitalisierung und auch wie Digitalisierung Nachhaltigkeit verbessern kann. Und ich glaube, das ist ja auch was ganz Tolles. Und ich denke, was Unternehmen selbst machen können, ist halt wirklich motivierte Mitarbeiter zu finden. Wir hatten ganz tolle Beispiele, habe ich in meinem Job schon erlebt, wo ganz motivierte Prozessingenieure und Verfahrenstechniker oder Mechaniker wirklich Initiativen angefangen haben, weil sie befähigt wurden, zum Beispiel in so einer Challenge mal mitzumachen und dann wirklich gesagt haben, hey, wir haben noch das Thema und das Thema und das Thema und das natürlich dann auch nicht zu bremsen. Er hat natürlich immer Abhängigkeiten, aber genau solche Themen zu fördern und Mitarbeiter irgendwie auch die Möglichkeiten zu geben, sich weiterzubilden in dem Bereich. Und ich glaube, dann hat man das ja auch wieder so ein bisschen geschafft mit diesem Generationswechsel innerhalb der Anlage. Das ist ja das Thema für sich, dass wir einen Generationswechsel da haben, aber auch wirklich dann die junge Mitarbeiter oder vielleicht auch nicht junge Mitarbeiter, die sich für diese Themen begeistern können, mitzunehmen und auch befähigen, solche Projekte durchführen zu dürfen.
Ja, damit haben wir eigentlich ein ganz gutes Schlusswort oder Fazit. Wir haben jetzt viel über ehrlicherweise viele Themen geredet, auch viele Sätze, Wörter sind gefallen, wo man nochmal wieder eigene Folgen zu machen kann, ehrlicherweise. Wir haben viel über den Einsatz von Sensorik, digitalen Zwillingen, gerade auch im Bereich der Wärmetechnik oder Wärmesysteme. Wir haben viele darüber gesprochen, wie man gerade auch digitale Zwillinge und Daten gesammelt durch Sensorik, mit denen dann am Ende auch Rohre, Maschinen, wie auch immer ausgestattet sind, wie das am Ende Unternehmen weiterbringen kann. Dass das vor allem auch eine Frage ist, wie man im Endeffekt effizienter ist, deutlich vorausschauender ist, sodass keine Ausfälle entstehen. Also eigentlich sehr, sehr viele Gründe, die einen businesstechnisch auch voranbringen im Unternehmen. Und haben auch über Ausblicke geredet. Ich glaube, das wichtige Fazit, was du auch gerade genannt hattest, auch einfach alle wirklich mitzunehmen bei diesem Prozess. Das ist im Endeffekt auch ein starker Change-Management-Prozess. Und da auch wirklich die Motivation, Neugier und das Interesse in den Leuten zu wecken und das dann auch wirklich weiter zu fördern. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Like. Feedback ist auch immer willkommen. Folgt unserem Podcast oder Kineo auf LinkedIn. Folgt gerne Tanja auf LinkedIn. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und auch nochmal an dich, Tanja. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.